Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 152 bis 153 der zweiten Sure, der Sure Barare.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gedenket meiner, damit ich eurer gedenke. Und danket für die guten Gaben, die ich euch zuteil werden ließ. Seid nicht undankbar mir gegenüber. O ihr, die ihr glaubend wurdet, suchet Hilfe und Kraft in Geduld und Gebet. Gott ist mit den standhaft Geduldigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 17. Februar 2022, gleich dem 28. Bahman 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die islamische Revolution und die Bildung der iranischen Verteidigungsmacht. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Ayatollah Khamenei: Feinde wollen Iranern die friedliche Atomenergie entziehen. Irans Top-Unterhändler: Wir sind einer Einigung näher als je zuvor. China kritisiert US-Beschlagnahme von Afghanistans Vermögenswerten als Verhalten von Banditen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Ayatollah Khamenei: Feinde wollen Iranern die friedliche Atomenergie entziehen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, erklärte, dass Feinde versuchen, den Iranern die friedliche Atomenergie zu entziehen, und betonte erneut, dass die Islamische Republik niemals Atomwaffen angestrebt hat. Ayatollah Khamenei machte die Bemerkungen am Donnerstag bei einem Treffen per Videokonferenz mit Tausenden von Menschen aus der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan anlässlich des Jahrestages des Volksaufstands der Bevölkerung von Tabriz, der am 18. Februar 1978 stattfand. Sie sehen, wie bedrückend sich die feindliche Front auf die Frage unserer Kernenergie konzentriert. Sie, der Feind, verhängen Sanktionen gegen uns wegen eines Kernenergieprogramms, von dem sie wissen, dass es friedlich ist. Und so sehr sie auch behaupten mögen, dass Iran nur noch eine gewisse Zeit von der Herstellung einer Atombombe entfernt ist, ist es unsinnig und bedeutungslos, sagte das Oberhaupt. Sie wissen, dass wir keine Atomwaffe anstreben. Wir wollen auf friedliche Weise von der Kernenergie profitieren. Sie wissen das. Aber sie wollen nicht, dass die iranische Nation einen so herausragenden wissenschaftlichen Fortschritt erzielt. Und deshalb üben sie Druck auf uns aus, fügte Ayatollah Khamenei hinzu. Das Revolutionsoberhaupt sagte, dass Iran dringend Kernenergie benötige und dass es in 20 Jahren zu spät sein werde, wenn das Land heute nicht aktiv werde. Irans Top-Unterhändler: Wir sind eine Einigung näher als je zuvor. Irans Verhandlungsführer bei den Wiener Gesprächen über die Aufhebung der Anti-Iran-Sanktionen hat gesagt, die Verhandlungsparteien seien nach wochenlangen intensiven Gesprächen eine Einigung näher als je zuvor. Nichts sei jedoch vereinbart, bis alles vereinbart sei, schrieb Ali Boredikani am Mittwochabend auf Twitter. Unsere Verhandlungspartner müssen realistisch sein, Unnachgiebigkeit vermeiden und die Lehren der letzten 4 Jahre beherzigen. Es ist Zeit für ihre ernsthaften Entscheidungen, fügte Boredikani hinzu. Der ständige Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien, Michail Ulyanov, schrieb am Donnerstag ebenfalls auf Twitter: Jetzt ist es an der Zeit, die endgültigen Entscheidungen in den Wiener Gesprächen zu treffen. Auch der Sprecher des US-Außenministeriums bestätigte, dass die Verhandlungsparteien sich in der Endphase einer komplexen Verhandlung befinden. China kritisiert US-Beschlagnahme von Afghanistans Vermögenswerten als Verhalten von Banditen. China hat die Entscheidung der Vereinigten Staaten verurteilt, inmitten einer zunehmenden humanitären Krise die eingefrorenen Vermögenswerte Afghanistans zu beschlagnahmen und erklärte, das Verhalten unterscheide sich nicht von dem von Banditen. Ohne die Zustimmung des afghanischen Volkes verfügen die USA vorsätzlich über Vermögenswerte, die dem afghanischen Volk gehören, und behalten sie sogar als ihr eigenes. Das unterscheidet sich nicht vom Verhalten von Banditen, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin auf einer Pressekonferenz. Als Verantwortliche für die afghanische Krise sollten die USA das Leid der afghanischen Bevölkerung nicht noch verschlimmern. Sie sollte ihre Vermögenswerte freigeben, einseitige Sanktionen gegen Afghanistan so schnell wie möglich aufheben und ihre gebührende Verantwortung übernehmen, um die humanitäre Krise im Land zu lindern, wiederholte er. US-Präsident Joe Biden erließ diese Woche eine Exekutivverordnung, die die Freigabe der Hälfte der 7 Milliarden Dollar eingefrorenen afghanischen Gelder für humanitäre Hilfe genehmigte und die andere Hälfte für eine mögliche Zahlung an die Familien der Opfer der Anschläge vom 11. September. Nach dem Befehl gingen tausende Afghanen in Kabul und anderen Städten auf die Straße, um die Maßnahme zu verurteilen, und argumentierten, dass Afghanistan nichts mit den Anschlägen vom 11. September 2001 zu tun hatte. Unter Druck Israels stuft Australien Hamas als Terrororganisation ein. Unter Druck des zionistischen Regimes hat die australische Regierung die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas als Terrororganisation eingestuft. Zuvor hatten die USA, Großbritannien, Deutschland und einige westliche Verbündete des zionistischen Regimes ähnliche Entscheidungen gegen die Hamas getroffen. Laut AFP verurteilte Australiens Innenministerin Karen Andrews am Donnerstag die Ansichten der Hamas als zutiefst beunruhigend und behauptete, in Australien ist kein Platz für ihre hasserfüllten Ideologien. Die Einstufung der Hamas als Terrororganisation wird Beschränkungen für die Finanzierung oder andere Arten der Unterstützung dieser Bewegung auferlegen, wobei bestimmte Straftaten mit einer 25-jährigen Haftstrafe geahndet werden. Hamas hat in den letzten Jahren ihren Widerstand verstärkt und Abschreckung gegen das israelische Regime betrieben, indem sie zahlreiche Raketentests und Militärübungen durchgeführt hat. Die 1987 gegründete Hamas ist die größte palästinensische Widerstandsbewegung. Seit 2007 regiert es den blockierten Gazastreifen und hat seitdem den verarmten Küstenstreifen gegen 4 große israelische Kriege verteidigt. Venezuelas Maduro befürwortet mächtige militärische Zusammenarbeit mit Russland. Der venezuelanische Präsident Nicolas Maduro hat nach hochrangigen Gesprächen zwischen Caracas und Moskau eine starke militärische Zusammenarbeit mit Russland befürwortet. Vereinbarungen wurden am Mittwochabend nach einem Besuch des stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Juri Borisow in dem südamerikanischen Land aus dem Präsidentenpalast Venezuelas bekannt gegeben. Wir haben die militärische Kooperation überprüft und den Weg einer mächtigen militärischen Zusammenarbeit zwischen Russland und Venezuela zur Verteidigung des Friedens, der Souveränität und der territorialen Integrität bestätigt, sagte Maduro während einer im staatlichen Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Wir werden alle Vorbereitungs-, Trainings- und Kooperationspläne mit einer Militärmacht der Welt wie Russland verstärken, so Maduro. Er erklärte weiter, dass früher am Tag auch wirtschaftliche und kommerzielle sowie touristische Angelegenheiten besprochen worden seien. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 1 Grad, Mashhad minus 1 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 4 Grad und Bandarabas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In Moskau geben sich zurzeit Präsidenten und Regierungschefs die Klinke in die Hand, zuletzt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Dieses Treffen war zweifellos konstruktiv, aber Deutschland und Europa werden Probleme haben, endlich billig und sicher mehr Gas aus Moskau zu beziehen, weil Washington das nicht will, sagt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hastel, in unserem Interview. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastod.com/de anhören.
Herr Hostel, zunächst haben die beiden Seiten, wie Sie auch gerade in Ihren Ausführungen gesagt haben, Truppen aufgestockt. Und die westlichen Länder haben Militärausrüstung und Soldaten nach Osten verlegt. Hat Russlands Präsident angekündigt, Truppen abzuziehen. Und was wird der Westen oder wie wird der Westen darauf reagieren?
Ich sage in meiner Einschätzung, der Westen wird wie bisher aggressiv und unehrlich agieren. Er wird seine Truppen nicht zurückfahren, auch nicht die zusätzlichen Kontingente, die jetzt mitrotieren da bei diesem schönen Rotationsspiel. Putin wird vermutlich alle Truppen zurücknehmen, die er dahin geschafft hat wegen der Manöver. Die Manöver waren lange angekündigt. Wunderbar ist der coole Satz von Lukaschenko, von Weißrussland, dem weißrussischen Präsidenten, der gesagt hat, wir haben dieses Manöver auf den Terminplan gesetzt vor der ganzen Hysterie und wir sahen keinen Grund, warum wir es jetzt absagen sollten. Also das ist ganz cool, so ist das. Die machen da ihr Ding. Und da können wir uns im Westen aufführen wie die Wilden. Aber ich erkenne ja die westliche Taktik. Und die ist natürlich brutal. Die Bevölkerung wird an Krieg gewöhnt. Russlands Wirtschaftsbeziehungen nach Europa werden empfindlich gestört. Das sind alles amerikanische Ziele, die hier einfach umgesetzt werden. Da gibt es einen Aufsatz in der New York Times, da steht, ja, Deutschland, und das spiegelt sich in unseren Medien, sucht jetzt nach neuen Versorgungswegen für Gas. Das ist vollkommen krank. Wir haben eine funktionierende, gute Doppelpipeline. Es hat niemals irgendwelche, nicht die kleinste, politische Bedingung Russlands für die Gaslieferung durch Nord Stream gegeben. Gibt es nicht für Nord Stream 1, davon redet komischerweise niemand. Nord Stream 1 arbeitet bis zur Erschöpfung sozusagen, bis an die Grenze der technischen Möglichkeiten und liefert Gas. Und Russland sagt kein Piep darüber. Wir reden die ganze Zeit davon. Und jetzt haben wir die zweite Doppelröhre und lassen die da liegen, obwohl die alle Probleme und die Preissteigerung alles lösen könnte. Die Bevölkerung schwitzt, die Leute haben Angst vor den Gasrechnungen. Manche müssen ihre Wohnungen aufgeben. Wir haben hier Not in Deutschland und in Europa wegen dieser wahnsinnigen Energiekosten. Die Bundesregierung hat gerade ein Unterstützungspaket beschlossen, nicht? 135 Euro pro Haushalt und solche Dinge oder Nase im Haushalt. Das sind tatsächlich die Situationen, die wir haben. Großbritannien muss zusätzlich zahlen und können nachts unter Umständen ihre Elektroautoladegeräte nicht mehr unter Strom halten, weil sie nicht mehr genügend Energie dafür haben. Wie krank ist das denn? Sind wir hier eigentlich der entwickelte Westen oder sind wir allmählich so in die Reihe der sich entwickelnden Staaten aufgenommen? Das ist doch verrückt. Und mit dieser Verrücktheit gehen wir um. Russland wird da beharkt, als seien die, ich weiß nicht, so eine Art Teufelsmacht. Das ist vollkommen verrückt. Der Putin-Sprecher Peskov, der hat das auf einen wunderbaren Ton gebracht. Der hat gesagt, er wäre eigentlich ganz dankbar, auch sehr cool aus Moskau. So werden Russen, wenn man sie genügend schlecht behandelt. Er wäre nicht ganz dankbar, wenn mal das Wort Krieg aus den Gesprächen verschwinden könnte. Und hat natürlich damit sehr elegant darauf hingewiesen, dass wir dieses Wort ständig im Mund führen, ständig. Hier wird nur noch von Krieg geredet. Und das bringt natürlich die Leute in riesige Unruhe und das soll auch gemacht werden, weil eine Verschlechterung der Beziehungen gewünscht ist, weil der Niedergang der Wirtschaftsbeziehungen gewünscht ist. Die haben sich gerade zwischen Deutschland und Russland erholt. Wir haben gesteigerte jährliche Umsatzmengen. Und das sind alles Dinge, die sieht Washington mit Ärger. Ja? Und dass der Scholz sich tatsächlich damit standhaft geblieben. Keine Waffenlieferung an die Ukraine und eben auch kein Junktim, keine Verbindung zwischen einer russischen Attacke auf die Ukraine, die sowieso Russland nicht geplant hat, nicht machen wird. Was hat der nette, geschasste General Schönbach gesagt? Das ist Unsinn, ja, diese ganze Idee, Russland könnte die Ukraine überfallen. Scholz hat sich also weiterhin standhaft geweigert, in irgendeiner Form das Schicksal von Nord Stream 2 mit irgendwelchen kriegerischen Entwicklungen der Ukraine zu verknüpfen. Gar nicht. Und hat auch in Kiew klar gesagt, es gibt keine Waffen von uns. Das sind eine eindeutige, gute Aussagen.
Herr Hostel, nehmen wir an, dass diese der erste Schritt von beiden Seiten auch tatsächlich gemacht wird. Was wären die nächsten Schritte?
So, es gibt ja einfach ganz wichtige Dinge, die man miteinander bespricht, und dann müssen da Vereinbarungen her. Das heißt zum Beispiel ganz konkret, im Minsk-Prozess ist man weit auseinandergekommen. Der ist eigentlich tot. Minsk II sagt ganz eindeutig, dass Kiew direkt mit den abtrünnigen Republiken reden soll. Direktgespräche. Das hebt, wenn man so möchte, den Status dieser Republiken. Das möchte Kiew vermeiden. Kiew hat das aber unterschrieben. Und jetzt erklärt Kiew wieder, zusammen mit harschen Forderungen an Deutschland, sie mögen endlich den Russen die Grenzen zeigen und sie mögen endlich Waffen liefern und sie mögen dies und mögen das. Tatsächlich wird Deutschland hunderte Millionen an die Ukraine zahlen. Das ist immerhin ein Entgegenkommen, das Scholz gezeigt hat, aber eben keine Waffen liefern. Und hier sieht man, Kiew erklärt auch ganz knallhart, nein, wir reden nicht mit denen. Das steht zwar im Vertrag, aber wir machen es nicht. Und das sind Dinge, wo man auch tatsächlich als Europäer sagen muss, ich weiß nicht, wie lange sich die Ukraine, die Pleite, vollkommen korrupt, vollkommen kaputt als Staat, wie die eine dermaßen große Klappe haben kann, und die Europäer sollen sich das gefallen lassen. Das ist jetzt etwas salopp ausgedrückt, aber damit verstehen die Menschen, dass es ja so unkonstruktiv vermutlich bei Kriegsgefahr nicht weitergehen kann. Also es muss sich auch die Ukraine angewöhnen, und ich denke, Scholz hat einiges dazu getan mit seinem Besuch, angewöhnen, etwas konstruktiver vorzugehen in seinen eigenen heimischen Problemen. Und wir haben jetzt tatsächlich einen interessanten russischen Schachzug auf dem Tisch. Ich weiß noch, als ich 2015 und 2016 in Moskau war und als ich dann tatsächlich auch 2016 da Gespräche hatte und kam aus dem Donbass. Ich hatte den Donbass bereist, in wenigen Stunden einmal durch. Ich hatte den Republikchef von Lugansk getroffen und den Bürochef von Donetsk, denn der Chef von Donetsk lag gerade, das sollte nicht bekannt werden, nach einem Attentatsversuch verletzt im Krankenhaus. Das sollte niemand wissen. Vollkommen irrsinnig. Und kam dann wieder, und es war eigentlich sonnenklar, dass hier an dieser Stelle Russland nicht möchte, dass diese beiden Landesteile der Ukraine sich an Russland anschließen wie die Krim. Obwohl die Menschen das dringend wollen würden. Die würden mit 99,9% dafür stehen. Da bin ich mir sicher, da fehlen vielleicht 3 Stimmen und die wahrscheinlich aus Irrtumsgründen oder so. Das wäre also noch ein krasseres Ergebnis als die Krim, wo es eben schon deutlich über 90% waren, 93. Und bei 95% Wahlbeteiligung. Kann auch umgekehrt sein, die Zahl. Aber eben alles so klar über 90%, dass man keine Fragen mehr hat. Und das wollte Russland nicht, weil sie eben dann eine weitere Frontlinie haben auf dem Gebiet der Ukraine, direkt mit der Ukraine, und dann wären da die Truppen und so weiter, und das wollten sie auseinandergezogen halten. Das ist eine kluge Politik, wenn auch natürlich völlig auf dem Rücken der Bevölkerung des Donbass, die eben ein schreckliches Leben hat, und jetzt, um die Versorgung der Menschen einigermaßen sicherzustellen, hat dann eben Russland gesagt, wir bieten denen russische Pässe an, damit die nach Russland fahren dürfen und sich versorgen. Muss man sich mal vorstellen. Das sind zwar Ukrainer, die Regierung hätte den Donbass gerne zurück, aber die Menschen versorgen tut sie nicht. Keine Energie, keinerlei Waren, nicht mal Lebensmittel, gar rein nichts. Sie dürfen nicht über die Grenze gehen in die Ukraine, zu der sie doch laut Kiew gehören sollen. Eine vollkommen absurde Situation. Die müssen sich, ob sie wollen oder nicht, in Russland versorgen. Und das passiert jetzt laufend, und da wird das allmählich zur Farce, wenn man dann sagt, okay, wir verweigern denen den gewünschten Eintritt nach Russland. Aber tatsächlich ist das jetzt etwas, wo Putin klar sagt, ich schaue mir das an, was hier tatsächlich der Westen treibt. Er hat bisher, wir erinnern uns an Ossetien und an Transnistrien und solche Dinge, immer wenn der Westen vorrückte, sich ein Stückchen abgeschnitten für Russland und hat da eine Dinge probiert und hat da genehme Regierungen installieren lassen und hat die allerdings natürlich auch unterstützt, sonst wäre das ja gar nicht gegangen. Und jetzt geht es hier um die Frage, wird er das jetzt in der Ukraine nochmal machen? Die Krim ist schon da, das liegt natürlich an der Basis, die konnte Russland nicht loswerden. Aber jetzt Donbass, das ist was ganz Neues. Und hier sagt Putin ganz klar, wenn der Westen weiter sich so aufführt, dann gehe ich da auf Nummer sicher, dann schließen wir die an. Und der Donbass, das ist interessant, diese beiden Republiken erheben Anspruch auf ein noch doppelt so großes Gebiet zusätzlich. Also insgesamt ist das dann dreimal so groß wie jetzt. Und das ist ja nur zu einem Drittel vom Donbass belegt. Also hier ist noch einigermaßen Streitmusik drin, die auch Russland noch spielen könnte, weil Russland eben klar an die Grenzen seiner Geduld kommt.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. In den ersten Teilen dieser Sendereihe haben wir einen Blick auf die iranische Kultur und den geografischen und kulturellen Raum Irans im Laufe der Geschichte geworfen. Ab nun möchten wir Ihnen iranische Persönlichkeiten vorstellen, die in dem weiten iranischen Kulturraum gelebt haben und deren Ruhestätte sich außerhalb der heutigen geografischen Grenzen Irans befinden. Es handelt sich um kulturelle Größen, deren Denken und Werke sowohl im Iran als auch auf der Welt eine Wirkung hinterlassen haben und zu dem Weltkulturerbe zählen. Es handelt sich um Persönlichkeiten wie Jalaleddin Muhammad Balchi, im Iran als Molavi und im Westen unter dem Namen Rumi bekannt, ebenso wie Nizami Ganjavi, Scheich Shahabeddin Sohrawardi, Abu Reyhan Biruni, Khaje Nasiruddin Tusi. Dies sind berühmte Gesichter aus der iranischen Kultur, die den Weltbewohnern mit ihrem Denken große Nutzen bescherten. Die Welt ist ihnen zu Dank verpflichtet. Wir wollen Ihnen als erstes einen iranischen Philosophen aus dem 3. und 4. Jahrhundert nach der Hijra, dem 9. und 10. Jahrhundert nach christlicher Zeitrechnung, vorstellen. Es ist Farabi, im Westen als Al-Farabius bekannt. Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad Farabi ist um 257 nach der Hijra, 870 nach Christus, auf die Welt gekommen, aber über seinen genauen Geburtsort ist man sich unter den Historikern uneinig. Einige sagen, er sei in Farab, wie die ehemalige Stadt Otrar im heutigen Südkasachstan einmal hieß, auf die Welt gekommen, und andere sind der Ansicht, dass er in Baryab oder Faryab im Groß-Khorasan, welches heute zu Afghanistan gehört, geboren ist. Keiner der Forscher und Historiker, ob Iraner oder nicht Iraner, zweifelt jedoch daran, dass er Iraner war, und sie heben hervor, dass seine Eltern beide Iraner waren. Sein Vater war Mitglied des iranischen Heeres. Der arabische Historiker Ibn Abi Uzaybah hat in seinem Buch Insanul Uyun geschrieben, dass Farabi persischer Herkunft ist, und Ibn Nadim, 10. Jahrhundert, hat in seinem Werk Al-Fihrist ebenso wie Al-Shanruzi, der im 13. Jahrhundert nach Christus lebte, Al-Farabi einen Iraner genannt. Außerdem hat Farabi am Rande seiner Werke auf Persisch, Sogdisch und manchmal auf Griechisch Quellen genannt, aber in seinen Werken kommt kein einziges türkisches Wort vor. Dass er am Rande einiger seiner Werke etwas auf Sogdisch schrieb, hat nach Forscheransicht damit zu tun, dass dies seine Muttersprache und die Sprache der Einwohner von Farab war. Auch andere Quellen bestätigen, dass Farabi Iraner war. Clifford Edmund Bosworth, 1990 bis 2015, Professor an der Oxford-Universität, schreibt, dass große Persönlichkeiten wie Farabi, Biruni und Avicenna von türkischen Forschern den Türken zugeschrieben worden sind. Der erste, der Farabi als türkischstämmig vorstellte, war Ibn Kalikan, 13. Jahrhundert nach Christus. Aber in dem Nachschlagewerk Iranica tadelt Dr. Gutas diese Ansicht von Kalikan und schreibt, die Dokumente, die Ibn Uzaybah zuvor darüber angeführt hat, dass Farabi ein Perser war, hatten Kalikan zu diesem Schritt veranlasst. Kalikan hängte die Bezeichnung Al-Türk, der Türke, dem Namen Farabi an, obwohl Farabi nie einen solchen Titel getragen hatte. Ali Akbar de Khoda, der bekannte iranische Literat, zitiert Badiuzzaman Furuzanfar 1904 bis 1970 einen iranischen Professor für Farsi-Literatur, der geschrieben hat: In den Büchern gibt es keine Beschreibung der Kindheit und Jugend von Farabi. Ibn Uzaybah, Autor des 7. Jahrhunderts nach dem Mondkalender, führt zwei widersprüchliche Nachrichten an. Erstens, dass Farabi anfangs ein Gartenwächter in Damaskus gewesen sei, und zweitens, dass er als junger Mann als Richter tätig gewesen wäre und, da er neues Wissen erwarb, das Richteramt aufgab und mit großem Interesse sich anderem Wissen zuwandte. Farabi begeisterte sich als junger Mensch für die Philosophie und auf der Suche nach einem Lehrmeister zog er von einem Zentrum für Wissen zum anderen. Er widmete sich voll und ganz dem Wissenserwerb. Es heißt, dass Farabi im Alter von circa 40 nach Bagdad ging, um dort zu studieren. Zu der Zeit war er sehr gut in der arabischen Grammatik, der islamischen Rechtslehre und der Überlieferung bewandert, aber über Logik und Philosophie besaß er noch keine großen Kenntnisse. In Bagdad widmete er sich bei Matta ibn Yunus diesen beiden Wissenschaften. Danach reiste er nach Harran im Südosten der heutigen Türkei und studierte dort bei Yuhanna ibn Haylan. Farabi war fleißig, hochintelligent und lernte schnell. Bald wurde er als Philosoph und Gelehrter bekannt, und es versammelte sich nach seiner Rückkehr nach Bagdad eine Gruppe von Schülern um ihn. Einer von ihnen war Yahya ibn Adi, ein christlicher Philosoph. Im Jahre 330 nach der Hijra, das heißt 1941 nach Christus, siedelte Farabi nach Damaskus um und diente als Hofgelehrter dem Hamdaniden-Fürsten Saif ad-Dawla, dem Herrscher von Halab, Aleppo. Farabi starb 338 nach der Hijra und im Mondkalender 1950 nach Christus im Alter von 80 Jahren in der Nähe von Damaskus. Einige sind der Überzeugung, dass er ermordet wurde. Und es heißt, dass ihm auf dem Weg von Damaskus nach Askalan im Süden des heutigen besetzten Palästinas Räuber den Weg verstellten. Farabi sagte zu ihnen: Ihr könnt alles haben, das Pferd, die Waffe und Bekleidung und mein Hab und Gut, aber lasst mich in Frieden. Aber die Räuber willigten nicht ein und wollten ihn töten. Da verteidigte er sich mit der Waffe und kam ums Leben. Die Befehlshaber von Scham, Damaskus, erfuhren von dem Vorfall. Sie beerdigten Abu Nasr Farabi ehrenvoll in Damaskus und die Räuber wurden auf seinem Grab hingerichtet. Nach Ansicht von islamischen Historikern führte Farabi ein asketisches, frommes Leben und war ein besinnlicher Mensch. Er kleidete sich wie die Derwische, widmete sich ganz und gar der Forschung und dem Schreiben und hatte sonst keine Interessen. Er hatte sich so sehr von den weltlichen Dingen abgekehrt, dass er sich mit 4 Drachmen täglich begnügte, obwohl der Hamdaniden-Herrscher Saif ad-Dawla einen großen Lohn aus der Volksvermögenskasse für ihn bestimmt hatte. Farabi beherrschte mehrere Wissenschaften. Er hat über jede Wissenschaft seiner Zeit ein Buch geschrieben. An seinen Büchern ist zu sehen, dass er ausgezeichnet in der Mathematik, Chemie und Astronomie, in Militärwissenschaften, ebenso wie in Musik, Naturwissenschaften, aber auch in Theologie, Religionsrecht und Logik bewandert war. Zwar wird Ya'qub ibn Ishaq al-Kindi als der erste muslimische Philosoph betrachtet, der den Weg für die anderen ebnete, aber in Wirklichkeit konnte dieser keine philosophische Schule begründen und die verschiedenen Themen, die er diskutierte, vereinen. Farabi jedoch gelang es, eine geschlossene philosophische Lehrschule zu begründen. Das große Werk, welches al-Kindi begonnen hatte, wurde von Farabi fortgesetzt. Al-Kindi hatte philosophische Werke aus dem Griechischen ins Arabische übersetzen lassen. Farabi aber führte die Philosophie in die arabische Sprache ein. Der bekannte iranische Gelehrte und Philosoph Ibn Sina, im Westen als Avicenna bekannt, hat Farabi seinen Lehrmeister genannt und Ibn Rushd, latinisiert Averroes, ein andalusischer Philosoph und islamischer Gelehrter, sowie andere islamische und arabische Philosophen haben Al-Farabi geschätzt. Eine Aussage von Avicennas zeugt von dem hohen wissenschaftlichen Status Al-Farabis. Avicenna hat gesagt: Ich habe das Werk Metaphysik von Aristoteles studiert und auch nach 40-maligen Lesen konnte ich nicht ausfindig machen, worauf der Verfasser hinaus will, bis ich auf dem Bazar ein Buch von Abu Nasr Farabi fand. Es war ein Kommentar zu dem Werk Metaphysik von Aristoteles. Nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, konnte ich den Inhalt von Metaphysik verstehen und war glücklich. In der islamischen Philosophie wurde Farabi mit 2. Lehrer nach Aristoteles, der als erster Lehrer bezeichnet wurde, betitelt. Al-Farabi lebte zu Beginn einer Ära in der islamischen Geschichte und Kultur, welche sich aus verschiedener Hinsicht als Ära der Wiederbelebung von Wissenschaft und Philosophie bezeichnen lässt. Farabi lässt sich als Begründer der islamischen Philosophie verstehen und verdient den Titel Zweiter Lehrer. Durch ihn fand die islamische Philosophie in der islamischen Welt Verbreitung. Die Geschichte der islamischen Philosophie begann bei ihm und setzte sich in die Gegenwart fort. In der Epoche von Al-Farabi bis zur Epoche des iranischen Philosophen Hakimullah Hadi Sabzawari, das heißt vom 9. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert nach Christus, ist die Erschaffung und Beschaffenheit der Welt immer der wichtigste Gegenstand islamischen Denkens gewesen. Abu Nasr al-Farabi hat die griechische Philosophie vollständig studiert und war von Aristoteles beeinflusst. In seinen Werken tritt der Gedanke von der idealen Stadt al-Madina al-Fazila als Modell eines utopischen idealen Staates in den Vordergrund. Er hat das Denken der Bürger des idealen Staates beschrieben. Es ist ein Staat, in dem die islamischen Gesetze herrschen und die Regentin und die Bürger ihre Beziehungen zueinander aufgrund dieser Gesetze gestalten.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Die Islamische Revolution und die Bildung der iranischen Verteidigungsmacht«. Weiterhin guten Empfang.
Der Sieg der islamischen Revolution im Iran am 11. Februar 1979, 22. Bahman 1357, stellt einen Wendepunkt in der mehrtausendjährigen Geschichte des Iran dar. Diese Revolution hat grundlegende Veränderungen in verschiedenen Bereichen der islamischen Gesellschaft bewirkt, einschließlich politischer und sozialer, kulturelle und wirtschaftliche Veränderungen. Eine der wichtigen Dimensionen der islamischen Revolution war jedoch die Bildung neuer und beispielloser Trends und Prozesse auf dem Gebiet der Verteidigung und des Militärs. Vor der Revolution, in der Ära der Pahlavi-Herrschaft, insbesondere während der Herrschaft des Schahs, war die iranische Waffenindustrie trotz großer Waffenkäufe nicht gewachsen und um militärische Ausrüstung und alle Arten von Waffen einzurichten und einzusetzen, insbesondere in der Luft- und Marine, waren die Streitkräfte während der Schahzeit stark von ausländischen Militärberatern abhängig, insbesondere von Amerikanern. Somit kann gesagt werden, dass das erste Problem der Militärpolitik des Schah-Regimes die schwere Waffenabhängigkeit des Iran war. Trotz des großen Budgets für den Militärsektor wurde das meiste davon für den Kauf von Waffen ausgegeben, anstatt dieses in die einheimische Militärindustrie zu investieren. Dieser Ansatz hatte zu einer starken militärischen Abhängigkeit des Iran vom Westen geführt. Das Regime des Schah hatte ein Militärbudget, das höher war als die weltweiten durchschnittlichen Militärausgaben. Im Jahr 1975 zum Beispiel trug das iranische Militärbudget 12% des BIP, während die weltweiten durchschnittlichen Verteidigungsausgaben bei 3,8% lagen. Das Schah-Regime hatte andererseits im Militärbereich Geld vergeudet, insbesondere bei den Rüstungsausgaben. Gleichzeitig hätte Iran seinen industriellen und landwirtschaftlichen Sektor entwickeln müssen, und die Vervielfachung der Ölpreise bot dem Land eine einzigartige Gelegenheit, die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben, anstatt Geld für Waffenkäufe im Ausland zu vergeuden. Dr. Mohsen Jadadi, ein Politikexperte, sagt, dass der größte Teil der Militärausgaben des Iran während der Schah-Zeit für den Kauf von Waffen und die Stärkung westlicher und östlicher Rüstungsunternehmen ausgegeben wurde. Nach dem Sieg der Islamischen Revolution wurde diese Politik, also Waffenkäufe im Ausland, aufgegeben und dafür Waffen im Inland produziert, wodurch tatsächlich Arbeitsplätze für junge Menschen und Wissenschaftler geschaffen wurden. Andererseits waren die Waffenkäufe des Schahs oft unklug. Er suchte nach teureren und nicht nach besseren Waffen. Zudem lösten die Waffenkäufe des Schah-Regimes ein Wettrüsten in der Region aus. Die zahlreichen Waffenkäufe des Schahs provozierten das Baas-Regime im Irak, die Armee des Landes zu vergrößern und auf Gelegenheit zu warten, um den Iran anzugreifen. Als die Islamische Revolution siegte und westliche Militärberater den Iran verließen, wurden Waffengeschäfte annulliert und so galt die Lage der iranischen Armee aus Bagdads Sicht als zu schwach. Der irakische Diktator Saddam Hussein sah eine gute Gelegenheit, den Iran anzugreifen. Im September 1980 startete er eine Großoffensive gegen den Iran. Der vom Baas-Regime im Irak vom Zaun gebrochene achtjährige Krieg wurde der Islamischen Republik Iran zu einem Zeitpunkt aufgezwungen, als sie angesichts der aufstrebenden Staatsordnung der Islamischen Republik Iran weder militärisch noch politisch in der Lage war, sich an einem umfassenden Krieg zu beteiligen. Dieser Krieg brachte jedoch sehr wertvolle und effektive Ergebnisse. Eine der wichtigen Aspekte der heiligen Verteidigung war der Aufbau der militärischen und politischen Macht des Iran und seiner Fähigkeit, den arroganten Mächten zu widerstehen. Imam Khomeini sagte über den aufgezwungenen Krieg: Dank des Mutes unserer tapferen Soldaten, des Mutes unserer großen Nation, die erreichen konnten, dass niemand in unser Land eindringen und niemand unserem Land schaden kann. Obwohl der aufgezwungene Krieg unserem Land viele materielle und menschliche Verluste zufügte, führte doch derselbe Krieg im Militärsektor zum Aufblühen der Verteidigungsindustrie im Iran, ein Faktor, der heute in politischen und militärischen Kreisen als abschreckend bezeichnet wird. Der Krieg und die außergewöhnlichen Bedingungen des Landes, der Druck und die Bedürfnisse schufen eine wertvolle Gelegenheit für das Wachstum der Industrien und Produktionsstätten des Landes und veranlassten engagierte und spezialisierte junge Menschen mit Kreativität und Initiative, umfangreiche Aktivitäten zur Einführung militärischer Ausrüstung, insbesondere in der Luftwaffe und Marine, zu unternehmen und begannen auch mit dem Aufbau neuer Verteidigungsfähigkeiten. Diverse Initiativen und Innovationen wurden zum Ausgangspunkt umfangreicher Aktivitäten im Verteidigungs- und Militärbereich, die dann zum Start großer militärischer und industrieller Projekte geführt haben. Tatsächlich waren diese Verteidigungs- und Industrieinitiativen und Innovationen eine der wichtigsten Segnungen des Krieges. Die heilige Verteidigung hat uns dazu gebracht, an uns selbst zu glauben und das Land auf der Grundlage der eigenen Fähigkeiten zu regieren. Die Auswirkungen dieses Selbstbewusstseins haben nach dem Krieg in verschiedenen sozialen, wirtschaftlichen und neuen Verteidigungstechnologien zugenommen, sagte der Politikexperte Javad Mansouri. Es kann ohne Zweifel gesagt werden, dass diese großen Waffen und militärischen Fortschritte im Land nicht erreicht worden wären, wenn es keinen Krieg gegeben und das Land nicht unter der wirtschaftlichen und politischen Belagerung der Welt gestanden hätte. Die Errungenschaften der iranischen Waffenindustrie in den Jahren nach dem aufgezwungenen Krieg haben dazu geführt, dass Teile dieser wichtigen Industrie wie Raketen und Drohnen in den einheimischen Produktionsstätten hergestellt werden. So ist Iran heute eines der führenden Länder in verschiedenen Militärtechnologien. Trotz des Drucks und der Restriktionen, die von den westlichen Ländern nach dem Sieg der Islamischen Revolution auf den Iran ausgeübt wurden, darunter 8 Jahre aufgezwungener Krieg und die Verhängung einseitiger und multilateraler Sanktionen in den letzten Jahrzehnten, ist die Verteidigungsfähigkeit des Iran erheblich gewachsen. So ist die Islamische Republik Iran als Regionalmacht heute in der Lage, sich gegen alle regionalen und überregionalen Bedrohungen zu verteidigen. Das Ende des Irak-Iran-Krieges kann als Beginn einer neuen Ära in dem Entwicklungsprozess der iranischen Verteidigungsstrategie angesehen werden. Eines der grundlegenden Merkmale der neuen Ära war der Konsens hochrangiger Verantwortungsträger über die Notwendigkeit, abschreckende Bedingungen als das wirksamste Verteidigungsinstrument des Landes zu schaffen. Abschreckung hat koranische Wurzeln. Gott sagt im Koran: »Und haltet für sie bereit, was ihr an Kraft und an kampfbereiten Pferden haben könnt«, um damit den Feinden Allahs und euren Feinden Angst zu machen, sowie anderen außer ihnen, die ihr nicht kennt. Allah aber kennt sie, und was immer ihr auf Allahs Weg ausgebt, wird euch im vollen Maße zukommen, und es wird euch kein Unrecht zugefügt. In diesem Vers wird die Bereitstellung von Ausrüstung und effizienten Menschen auf dem möglichsten Niveau und die Bereitstellung einer fähigen Streitmacht diskutiert, um die Feinde einzuschüchtern und bei denen Angst zu erzeugen, und bedeutet nicht unbedingt, sie zu verwenden. Tatsächlich wird in diesem Vers eher die Rolle der Abschreckung bei der Schaffung des Eindrucks von Stärke und militärischer Gewalt berücksichtigt. Und dieses Problem wird zu einem Faktor, um den Feind daran zu hindern, die Gläubigen anzugreifen. Um diese koranische Anordnung umzusetzen, konnte die Islamische Republik Iran über mehrere Jahrzehnte hinweg mit kontinuierlichen Bemühungen große Erfolge auf dem Gebiet der Herstellung verschiedener Arten von Militärausrüstung auf den Land-, Luft- und Seebereichen erzielen. Weltweit als ein Land mit einheimischen Militärtechnologien anerkannt zu werden und eine enorme Abschreckungskraft zu bieten. Thank you.
اونجا که آسمونش هست چشم ستاره روشنه، دل گرفته چرا مثل یه آینه میشکنه، ای تن خسته از سفر به فکر سایمون نباش.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.